Was macht politische Arbeit mit Menschen? Das Buch »Wer macht's noch?« von Tanaas Fallaknaas und Cecile Weidhofer thematisiert die dramatischen Auswirkungen des politischen Betriebs auf die mentale Gesundheit der Politikerinnen und Politiker. Die beiden Autorinnen beschreiben Politik als einen Risikoberuf, der durch permanente Erreichbarkeit, hohen Leistungsdruck und zunehmende Anfeindungen geprägt wird. Anhand von Erfahrungsberichten bekannter Politiker wie Kevin Hönicke oder Marina Weißband wird aufgezeigt, wie toxische Strukturen und mangelnde Diversität den demokratischen Nachwuchs gefährden. Ein zentraler Fokus liegt auf der Kommunalpolitik, in der die Grenzen zwischen Ehrenamt und Überlastung oft verschwimmen. Das Werk plädiert abschließend für eine strukturelle Reform der politischen Arbeitswelt, um Partizipation gesund und nachhaltig zu gestalten. Damit wird die psychische Verfassung von EntscheidungsträgerInnen als eine essentielle Frage der demokratischen Infrastruktur definiert. Heute spreche ich im Podcast mit den beiden Autorinnen, die beide unterschiedliche parteipolitische Hintergründe haben und sich als sozial-liberale Koalition verstehen. Cecile Weidhofer ist Direktorin bei der EAF Berlin, Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft e.V. und sie arbeitet seit vielen Jahren zu Gleichstellung in Politik und Verwaltung. Zuvor war sie kommunal und parteipolitisch in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Die gebürtige Französin lebt mit ihrer Familie in Brandenburg und setzt sich in Workshops und Vorträgen mit Fragen der Demokratie, Repräsentation und politischer Teilhabe auseinander. Tanaas Fallaknaas ist Expertin, Trainerin und Moderatorin für Diversity und Frauen in der Politik. Zu ihren Schwerpunkten zählen parteiinterne Strategien zur Gewinnung von Frauen für die Kommunalpolitik. Sie war 5 Jahre lang kommunale Mandatsträgerin in Berlin-Pankow und darüber hinaus viele Jahre parteipolitisch aktiv. Geboren im Iran und aufgewachsen in Deutschland, lebt sie heute in Münster. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, Cecile. Guten Morgen, Tanaas. Ich freue mich, dass ihr heute da seid, dass ihr euch meinen neugierigen Fragen stellt und dass wir zu eurem aktuellen Buch in den Austausch gehen. Und vielen lieben Dank, dass ihr euch dafür die Zeit nehmt.
Gerne, danke für die Einleitung.
Ihr beschreibt einen trüben Abend am Gleis in Bochum als Geburtsstunde eures Buches. Was war der eine Satz oder die eine Beobachtung an diesem Abend, die euch klargemacht hat, wir müssen jetzt das aufschreiben, sonst bricht uns die demokratische Basis weg?
Ich habe auch bei diesem Schreibprozess überlegt, was ist wirklich da passiert in Bochum? Und ja, wir haben im Prinzip so wie sonst so oft so einen Workshop gegeben. Wir haben mit KommunalpolitikerInnen, mit politisch aktiven Menschen auch gesprochen über Rahmenbedingungen in der Politik, über Hürden, über Gründe, warum man in die Politik geht oder aufhört. Alle Gespräche, die wir sonst geführt haben, da merken wir, es ist egal, in welche Kommune, es ist egal, in welche Partei, wir hören immer dieselben Geschichten von Menschen, die sich engagiert haben, die was bewegen wollen und die man sagen, das geht nicht mehr, ich muss aufhören oder die vielleicht sogar nicht aufhören, obwohl die jetzt vielleicht doch tun sollten. Und dann standen wir da in Bochum nach diesem langen Workshop, wo wir tolle Frauen kennengelernt haben, die auch selbst auch zweifeln, ob sie überhaupt diesen Weg gehen sollten. Und wir dachten, nee, jetzt muss ich was ändern. Das ist aber der Vorteil, ja, wenn man auf die Deutsche Bahn wartet, man hat auch Zeit, um zu überlegen an einem Bahngleis. Und ich glaube auch dadurch, dass Tanaas und ich auch selbst auch parteien kommunalpolitisch aktiv waren und selbst auch uns Geschichten erzählt haben, auch mit Kollegen gesprochen haben, die meint, ach Mensch, ich sollte da ein Buch drüber schreiben, dann habe ich das einmal getan.
Klingt auch spannend. Wollt ihr vielleicht so ein bisschen die Kerngedanken mal zusammenfassen? Thanas, hättest du Lust, mal so ein bisschen die Kerngedanken auf den Punkt zu bringen?
Ja, gerne. Ich würde da auch gern ansetzen an dem, was Cecile jetzt auch gerade gesagt hat. Denn wir beide waren eben auch politisch aktiv, kommunalpolitisch aktiv. Und wir haben ja auch im Rahmen unseres beruflichen Umfelds und unserer Tätigkeiten ja immer auch die Aufgabe, gerade auch Frauen zu motivieren, in die Politik, in die Kommunalpolitik zu gehen. Und das Spannende ist, dass wir keineswegs ein Widerspruch darin sehen, Teilhabe und Repräsentation und eben das Sprechen über mentale Belastung, mentale Gesundheit und Engagement. Für uns gehören beide Felder irgendwie auch unmittelbar miteinander zusammen, sind eigentlich auch untrennbar, weil wer Menschen eben auch für die Politik gewinnen will, was wir immer auch als eine große Motivation von uns sehen, der muss auch ehrlich eben auch über die Bedingungen sprechen können. Und für uns war das Buch eben ein Anlass, mit Menschen auf verschiedenen Ebenen ins Gespräch zu kommen, die politischen Strukturen und Gegebenheiten und Rahmenbedingungen genau zu analysieren, zu beleuchten, Einblicke eben auch zu geben für die LeserInnen, die man sonst normalerweise gar nicht bekommt. Wie funktioniert eigentlich Politik? Wie funktioniert das System? Und das war für uns tatsächlich mit ein trojanisches Pferd zu diesem Thema mentale Gesundheit in der Politik, weil egal, ob es jetzt Bochum ist, eine andere Stadt ist, egal, ob es unser eigenes Engagement ist oder eben das, was wir im Beruf machen, eben mitbekommen, dass Politik Menschen eben auch an ihre Grenzen bringen kann und dass das eben kein individuelles Problem ist, sondern struktureller Natur ist. Und daraus entstand eben der Kerngedanke, ein Buch zu schreiben über mentale Gesundheit in der Politik, über politische Strukturen. Der Titel des Buches heißt ja, Wer macht's noch? Weil wir uns tatsächlich auch die Frage stellen, unter den Bedingungen, wie Politik heute funktioniert, wer sind morgen noch die Menschen, die Lust haben, Politik zu machen? Wer sind die Menschen, die vielleicht am Ende dann Entscheidungen für uns treffen und eben auch die Frage, wenn wir 10, 20 Jahre in die Zukunft blicken, wir sehen ja jetzt schon, dass viele Kommunen gar nicht mehr BürgermeisterkandidatInnen aufstellen können, weil sich niemand mehr zur Wahl stellt, weil die Bedingungen immer schwieriger werden. Da stellt sich auch eben die Frage, wer macht's noch? Und wir glauben, das ist ein sehr, sehr demokratisches Thema und keineswegs ein individuelles, was wir da betrachten.
Wir wollten auch wirklich sensibilisieren und auch zum Nachdenken anregen, weil das haben wir auch festgestellt bei allen Gesprächen, die wir am Rande auch geführt haben mit Menschen, mit Freunden, mit Nachbarn. Viele, wenn wir über das Thema Politik reden, ah nee, uff, Politik, das ist nicht meins. Ja, dennoch haben unglaublich viele Menschen eine vorfertige Meinung über PolitikerInnen, ja. Und das ist etwa über die da oben. Und das ist eben, was wir auch aufzeigen wollten. Wie geht's überhaupt, ne, denn da oben? Also was erleben sie wirklich? Was verbirgt sich über hinter der Kulisse? Damit auch ein bisschen mehr Verständnis entsteht für das, was ja Menschen erleben, die sich jeden Tag für uns, für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft auch einsetzen.
Und mit wem habt ihr dann alles so gesprochen? Und wie habt ihr die Gespräche so geführt? Waren die Gespräche eher leicht oder war es eher schwierig, diese Gespräche zu führen? Weil ich begründe meine Frage auch ein bisschen. Für mich hat es immer so ein bisschen den Eindruck, wenn man mit Politikern oder Politikerinnen über ein Thema spricht, dann ist es manchmal schwierig, sie zu fassen, weil sie häufig an Dingen auch vorbeireden. Das hat auch seine Gründe, ist keine Frage. Dennoch macht es ein Gespräch sehr schwierig, weil eben dieses auf den Punkt kommen nicht gegeben ist. Also wie ging es euch dabei? Wie habt ihr sie rausgesucht? Mit wem habt ihr gesprochen? Und wie leicht waren die Gespräche für euch?
Vielleicht, um es erstmal zusammenzufassen, Cecile, du wirst es wahrscheinlich auch ähnlich sehen, weil wir auch oft darüber gesprochen haben. Tatsächlich sind wir absolut überwältigt von dieser Offenheit der
Ja,
Gesprächspartnerinnen und
ja, ja.
Gesprächspartner. Viele haben sehr klar erkannt, dass das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, das über das bisher viel zu selten gesprochen worden ist. Viele haben uns wirklich ihr Vertrauen gegeben, obwohl es vielleicht das erste Mal ist, dass wir miteinander im Gespräch waren. Und es wurde uns im Schreibprozess davor und danach auch sehr stark sensibilisiert oder auch für uns thematisiert, dass es endlich an der Zeit ist, dass über mentale Gesundheit in der Politik gesprochen wird und dass diese Geschichten und Belastungen und all die Erfahrungen, die Menschen machen, auch wirklich jetzt thematisiert werden und wirklich auch behandelt werden. Und deswegen sind wir wirklich sehr beeindruckt über die vielen Einblicke, die uns gegeben worden sind. Wir haben sowohl, und das war uns sehr wichtig eben, um auch jetzt deinen HörerInnen da nochmal mitzunehmen, und zwar wichtig, alle Ebenen tatsächlich auch sichtbar zu machen. Wir sprechen da von der kommunalen Ebene, wir sprechen von der Landesebene, von der Bundesebene und von der europäischen Ebene, weil das eben auch nicht Probleme sind, die sich nur auf einer Ebene finden, sondern sich wirklich durch das System von Politik tatsächlich auch ziehen. Da haben wir jetzt aber, wenn wir diese Ebenen besprechen, das kannst du dir auch denken, Namen, die dann ein bisschen bekannter sind, etwas prominentere PolitikerInnen, wie beispielsweise auf der Landesebene Heidi Reichenick oder Ricarda Lang oder auch ehemalige Spitzenpolitiker wie Peter Tauber oder Michael Roth, die wir da sprechen durften. Auf der europäischen Ebene mit Nico Semsrott, einen wirklich ganz, ganz tollen Politiker, den wir da haben. Aber, und uns ist wichtig, Politik lebt nicht nur von prominenten Namen und Stimmen, sondern die Demokratie wird gehalten von all den Ehrenamtlichen, von den Basismitgliedern, gerade von den Menschen, die ehrenamtlich Bürgermeister oder Bürgermeisterin sind, die wirklich den ganzen Tag arbeiten, vielleicht irgendwie Krankenschwester sind und abends dann noch unentgeltlich Politik machen. Und auch solchen Menschen wollten wir eben auch eine Plattform geben, ob es jetzt Bürgermeisterin kleinerer Kommunen sind oder ob es eben Menschen sind, die zurückgetreten sind, weil sie gesagt haben, sie halten tatsächlich den Druck nicht mehr aus. Und auch diese Menschen, da freuen wir uns sehr, werden die LeserInnen im Buch kennenlernen, schätzen lernen und tatsächlich auch wissen, dass Politik weit mehr ist als das, was wir im Fernsehen sehen.
Und wir hatten schon vor 2 Jahren ne, so ein erstes Buch veröffentlicht, ein Sammelband, Zuwanderung für die Macht heißt das, wo es natürlich um Frauen in der Politik ging. Und jetzt war es aber sehr wichtig, dass wir nicht nur mit Frauen sprechen, weil wir sonst immer das hören, Frauen sind zu sensibel, also ne, zu emotional. Und wir wollten genau sagen, nee, es hat überhaupt nicht mit dem Geschlecht zu tun. Es geht um ein System, Männer und Frauen sind natürlich auch betroffen. Das war uns auch sehr wichtig bei der Auswahl der Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben ja auch mit MedizinerInnen gesprochen, auch mit Menschen aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft gesprochen, um wirklich diesen, Überblick auch zu haben über dieses System und wie wir die Gespräche geführt haben. Ja, kannst du dir vorstellen, das ist am Anfang waren wir also sehr ein bisschen so aufgeregt. Ja, das ist dann so ein wichtiges Thema, etwas, was uns so lange begleitet, was wir so lange thematisieren wollten. Wir hatten mal die Chance und tolle Interviewpartnerin gefunden. Und wir hatten unser Drehbuch, was wir am Anfang sehr akribisch geschrieben, für jede Person, welche Frage passen, wie steigen wir ein, weil wir wollten natürlich, das Thema ist sehr sensibel, trotzdem haben wir wenig Zeit, wir sind sehr dankbar, dass die Menschen überhaupt Zeit für uns gefunden haben und wollten diese Zeit auch sehr gut nutzen. Also wie schafft man das, dass wir diesen Raum des Vertrauens schaffen und trotzdem auch schnell Erkenntnisse bekommen? Also ich glaube, am Anfang haben wir uns sehr, sehr dran gehalten und im Laufe der Monate dann natürlich ein bisschen, wo wir ein bisschen mehr Erkenntnisse hatten, sind wir ein bisschen, glaube ich, war das Gespräch ein bisschen entspannt, auch vielleicht für beide Seiten. Aber ich glaube, etwas, was wir immer versucht haben zu machen, war zu fragen zu Beginn, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen? Und man hat oft gesehen, es gab diese kleine Sekunde der Unsicherheit, weil diese Menschen nicht daran gewöhnt sind, dass man ernsthaft wissen will, wie geht's Ihnen wirklich, das war sehr, sehr spannende Moment. Also ich bin sehr dankbar, dass wir diese Gespräche führen durften,
Das klingt sehr spannend, weil ich denke, gerade das Interesse, was du jetzt gerade angesprochen hast, Cecile, dieses, wie geht's Ihnen, wie geht es dir, das zeigt ja auch, dass man sich dem anderen zuwendet. Und ich glaube, dass gerade so im politischen Bereich oder im politischen Zirkus, so will ich es jetzt mal nennen, ohne es despektierlich zu meinen, ist es weniger gegeben, dass man sich nach den Menschen orientiert oder auch mal schaut oder fragt. Deswegen glaube ich, dass es wirklich ein guter Einstieg war. Und ich kann mir das gut nachvollziehen, dass ihr am Anfang euch gut vorbereitet habt und dass da ein bisschen Nervosität ist. So ist es bei mir im Podcast ähnlich. Ich bereite mich auf jeden Gast vor mit Fragen, mit Gedanken. Und danach kommt es dann doch wieder ein bisschen ganz anders, als man es gedacht hat. Ist aber auch das Charmante dann auch im Gespräch.
Oh, immer die Frage, was darf man fragen? Ja, natürlich wollten wir bestimmte ja, Themen aufmachen, aber ja, es ist sehr, sehr persönlich. Ja, wenn Menschen berichten, da sie Sitzungen noch vom Krankenhausbett auch geführt haben, oder es geht um Depressionen, also um sehr, sehr persönliche Themen, um Anfeindungen gegenüber der Familie, und da müssen wir uns ein bisschen so vorantasten, ja.
Ihr schreibt ja viel über Gesundheit im politischen Raum, würde ich jetzt mal so sagen. Und ihr nennt dann auch Gesundheit von Politikerinnen als Infrastrukturfrage in eurem Buch. Warum nennt ihr es gerade, oder warum geht ihr auf Infrastrukturfrage ein? Warum ist euch das so wichtig? Was war euer Hintergedanke da dazu?
Das ist uns eigentlich wirklich auch wichtig, das auch so zu benennen, weil, wie anfangs auch gesagt, wir verstehen das oft als individuelles Problem. Das betrifft nicht nur die Politik, das betrifft ja auch Wirtschaft, das betrifft auch andere Bereiche des Lebens. Mentale Gesundheit wird eben auch oft damit verknüpft, ist jemand resilient genug, kann jemand gut genug priorisieren, auf sich achten, und das greift eben aus unserer Sicht wirklich viel zu kurz, weil eigentlich ist die entscheidendere Frage, unter welchen Bedingungen arbeiten wir? Und in unserem Fall spezifisch, unter welchen Bedingungen arbeiten eigentlich PolitikerInnen oder Menschen, die eben politisch engagiert sind? Nicht alle haben das ja wirklich als Beruf, als auch bezahlten Beruf tatsächlich. Und egal, ob bezahlt oder nicht bezahlt, wenn wir uns wirklich Arbeitswochen anschauen, wo Menschen 70 bis 80 Stunden die Woche arbeiten, wirklich all ihre Kraft investieren, dauernd erreichbar sind, ständig müde sind, die Sitzungen bis mitten in die Nacht gehen, diese öffentliche Wahrnehmung noch dazu kommt, und diese Menschen dann Entscheidungen für uns treffen, ja, die unmittelbar mit unserem Leben auch zu tun haben, dann kann das eigentlich gar keine persönliche Angelegenheit mehr sein, sondern dann geht es wirklich um die Frage von Strukturen und um die Frage, wie systematisch das Ganze ist. Und eine gute Infrastruktur würde heißen, Menschen sind ausgeruht bei ihren Entscheidungen. Auch das, Cecile, wir haben ja in fast jedem Gespräch gehört, dass gar keine Zeit da ist, um zu reflektieren. Entscheidungen auch mal sacken zu lassen, auch mal 3 Wochen im Voraus zu planen. Eine Gesprächspartnerin sagte uns, sich überhaupt mit der Frage auseinanderzusetzen, was bedeutet zurzeit Demokratie eigentlich für mich? Und das sind so wichtige Fragestellungen für uns als Gesellschaft, für uns eben auch als Individuen. Und wir sagen auch im Buch, niemand möchte von müden ChirurgInnen operiert werden. Wir würden alle einer Operation gar nicht zustimmen, wenn wir am Krankenbett liegen, jemand kommt und sagt, aber Sie müssen wissen, die Frau Chirurgin hat letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen, aber wir haben ein gutes Team, Sie können uns vertrauen. Wir würden alle sagen, bitte nicht ich, bitte nicht heute. Aber wir nehmen in Kauf, dass die Menschen, die für uns so wichtige Entscheidungen treffen, tagtäglich an ihre Grenzen kommen. Und deswegen kann es gar keine persönliche Angelegenheit mehr sein, sondern wenn morgen Menschen, immer weniger Menschen bereit sind, haben wir ein Problem, die Demokratie im Hinblick auf genug Menschen, die sich engagieren, aufrechtzuerhalten. Und deswegen müssen wir unbedingt darüber sprechen.
Ah, und wir sehen auch eine gewisse Fürsorgepflicht der Parteien, ja. Also Parteien brauchen Menschen, die bereit sind, sich aufzustellen, zu kandidieren, Verantwortung zu übernehmen. Dann werden sie gewählt, dann sind sie da und dann werden sie alleine gelassen. Und das darf auch nicht sein, ja. Also das ist wirklich die Frage, man hört oft, ich muss mich besser organisieren, ich muss bessere Mittagspausen planen, immer so, was kann ich als Abgeordnete besser machen? Aber was machen die Parteien für diese Menschen? Was machen die Fraktionen? Da fehlen uns wirklich die Reflexion, diese Hinsicht. Und das ist das, was wir in diesem Buch am besten anstoßen wollen. Denn es gäbe durchaus Wege, aber dass man überhaupt sich in Frage stellt, auch als Partei oder als Fraktion.
Auch wir uns als Gesellschaft.
Also ja, natürlich.
Auch, dass wir eben auch verstehen, was hat das wirklich auch mit uns zu tun, wirklich diesen eindrücklichen Appell. Das ist hier, den wir im Buch ja auch immer, diese Bezüge zu den Menschen herzustellen. Und Claudia, bestenfalls kommen die Menschen in deinem Podcast, in diese Folge rein mit, mal schauen, wie es den PolitikerInnen so geht, und verlassen die Folge aber damit, dass sie auch verstehen, dass es auch mit ihnen selber was zu tun hat. Und dass das eben auch eine Sache ist, die für uns alle relevant ist und dass wir endlich in der Gesellschaft auch darüber sprechen müssen. Sonst ändert sich eben nichts. Und da sind alle gefragt. Gesellschaft, eben auch die Menschen, die engagiert sind, aber auch die, die Arbeitgeber dieser Menschen eben auch sind.
Und deswegen manchmal auch will ich mit der Sprache an, ja, sodass wir eben ein bisschen reflektieren, wie reden wir über PolitikerInnen? Also ich lebe in Brandenburg, in einer kleineren Gemeinde, wir hatten ja also Bürgermeisterwahl vor, glaube ich, letztes Jahr oder vorletzten Jahr. Und man muss den Bürgermeister nicht mögen oder die Bürgermeister, die Kandidatin oder wie auch immer, aber es wird überhaupt nicht sachlich über diese Menschen gesprochen. Das sind alle möglichen Beschimpfungen. Das geht nicht. Und das ist schon eine Vorstufe, ja, wenn wir uns erlauben, über andere Menschen, über PolitikerInnen so zu sprechen, da geht was verloren. Wie gehen wir miteinander um in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft? Ja, und da vielleicht dieses Appell, hinterfrag mal auch dein Benehmen. Wie gehst du damit um? Ja, wie redest du über andere? Und wenn du was auch hörst oder siehst, was ist da eine Rolle? Also nein, diese schweigende Mehrheit tut auch niemandem gut, ja. Also auch da sich stark zu machen für bestimmte Werte. Trotzdem darf man natürlich PolitikerInnen nicht mögen, ja, aus sachlichen Gründen. Und darum geht es überhaupt nicht. Aber dieses respektvolle, also wir müssen einfach respektvoller miteinander umgehen. Das ist sehr wichtig.
Ja, ich denke, es geht um diese heterogene Streitkultur.
Ja.
Dass wir einfach auch eine Dialog- und Diskurskultur haben, wo wir im Miteinander sind, ohne dass wir den anderen jetzt lieben müssen oder mögen müssen. Das ist ja was Persönliches, aber einfach, wie du sagst, Cecile, dass es der Respekt ist, dieses Miteinander auch in die Kommunikation einzutreten, auch wenn der andere mir gerade nicht nach der Nase gefällt oder mich triggert wegen irgendwas, aber dass wir dennoch unsere Emotionen so weit auch im Griff haben, dass wir im Miteinander reden sind und nicht im Übereinander schlecht reden sind. Ne?
Absolut. Und auch da berichteten uns die PolitikerInnen, dass der Ton auch in den Parlamenten rauer wird. Ne? Auch darüber muss eben auch gesprochen werden. Aber genau, also es sind wirklich viele kleinere und größere Baustellen.
Ja. Cecile, du hast jetzt vorher das Onboarding auch angesprochen. Und zwar hast du erzählt, dass die Parteien vielleicht zu wenig für ihre Mitglieder tun. Für jüngere Mitglieder, für neue Mitglieder, die reinkommen, für ihre Parteimitglieder, vielleicht für die Menschen in der Partei. Was denkt ihr denn, woran liegt es denn, dass die Parteien häufig so einen Blindflug machen mit ihren Mitgliedern, dass sie wenig unterstützen, dass es da vielleicht kein eher Einführen in das Amt gibt, sondern sie werden zack irgendwo reingeschmissen, sind auf einmal Chef oder Chefin und jetzt schwimmen. Was denkt ihr, woran liegt es, dass dieser Blindflug noch so en vogue ist?
Ich glaube, wir hätten uns auch vielleicht auch an der Wirtschaft orientieren können, weil mir ist kein Unternehmen jetzt auch wirklich bekannt, wo man auf die Idee kommt, plötzlich jemand über Nacht zu einer Führungsperson zu benennen und dann zu sagen, hier ist ein Team von 5 bis 10 Leuten, mach mal was draus. Ja. Und in der Politik ist es halt oft so, es gibt einen bestimmten Turnus, es gibt Wahlkämpfe, es gibt die Konzentration eben interner Wahlkampf, externer Wahlkampf, da kommt so viel tatsächlich zusammen. Politik professionalisiert sich auf vielen verschiedenen Ebenen, ob es Strategie ist, ob es Kommunikation ist, ob es Gesetzgebung ist und eben in diesem Feld, wo es darum geht, Menschen auch auszubilden, morgen auch gute Führungskräfte zu sein für ein Team, was man im Wahlkreis hat, was man auch vor Ort hat, da greift das System tatsächlich zu kurz, das wird oft eben nicht mitbedacht. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt in einem kleinen kommunalen Parlament sind und es geht darum, Fraktionsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende zu wählen. Da ist es oft so, man muss Mehrheiten beschaffen. Ja, es gibt vielleicht 2 Leute, die Lust haben, in diesem kleinen Ort Fraktionsvorsitz zu machen. Da beschafft man sich Mehrheiten und da geht es vielleicht auch darum, okay, wer kann ja wem mit welchen Posten vielleicht auch ausstatten. Da geht es viel auch um diese kleinen Machtspielchen natürlich, aber auch darum, wie lange ist jemand schon dabei und welche Ideen für die Kommune hat diese eine Person. Stimmt das mit meinen eigenen Vorstellungen zusammen? Aber da geht es selten drum. Wie stellst du dir vor, ein Team von vielleicht 10 Leuten in der Fraktion zu führen? Also diese Fragen werden ja tatsächlich nicht abgefragt. Und so kommt es tatsächlich, dass wir eben gerade dann, wenn es um Führungskompetenzen geht, eben diesen Schritt tatsächlich versäumen, Fortbildung vielleicht auch anzubieten, Onboarding anzubieten und eben diese Menschen schrittweise an ihre neue Funktion, ihre neue Rolle einzuführen.
Ja, und vielleicht ist auch dieses Verständnis von, na, was zählt es überhaupt, gewählt zu werden, reinzukommen, Sitze zu bekommen, ja? Und weniger diese Reflexion, so wie geht's weiter? Jetzt wollen wir arbeiten, dann dem Motto, na, die Leute haben es bis dahin geschafft, dann soll es irgendwie alleine schaffen. Das haben wir auch viel gehört, ja, von so einen Gesprächen mit den Bundestagsabgeordneten, dass sie einfach mal so da standen und so, mach mal, hat der Motto, ja. Also, dass man selbst gucken musste und selbst sich orientieren musste, weil es vielleicht, wenn man Glück hat, gab es irgendwo so einen Leitfaden ausgedrückt, wo man einfach wissen, wo der, ja, so Kopierer ist oder wie auch immer. Ich übertreibe ein bisschen, aber dieses Gefühl von, ja, der Weg bis dahin, man wird gewählt und dann wird man alleine gelassen. Und auch, es hat auch vielleicht ein bisschen mit dem Thema mit der Fehlerkultur zu tun, dass dann man muss sich auch die Zeit und den Raum lassen zu reflektieren, was könnte überhaupt besser laufen, wie können wir unsere Leute besser begleiten. Aber dafür muss man überhaupt bereit sein, sich die Frage zu stellen, ja, wie läuft das? Was sind unsere Ziele? Wie können wir das besser erreichen? Wie können unsere Leute besser begleiten? Und dieses Thema kommt auch einfach viel zu kurz, ja.
Ist es dann vielleicht auch ein Punkt, dass in der Politik das Thema Macht einfach wie so ein Damoklesschwert immer schwingt?
Auf jeden Fall. Also Macht und auch welches Bild von Macht, ja. Also man hat immer dieses Bild so der starken Mannes oder die eiserne Lady. Also auch das ist nur ein Teil von diesem Machtbild. Aber das ist, was wir mit politischer Führung verbinden. Aber eigentlich sind diese Machtbilder überhaupt nicht zeitgemäß und schließen sehr viele Menschen aus, die ein anderes Führungsstil haben oder haben wollen oder für andere Machtverhältnisse stehen. Ich beschreibe das auch im Buch, wie es auch damals bei mir war, auch im Wahlkampf, wo ich schwanger war. Und ja, das war einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber ich habe mich überhaupt nicht getraut zu sagen, ey Leute, es geht mir nicht gut, das ist mir zu viel. Weil ich dachte, ich muss was verkörpern, weil Leute nur bestimmte Menschen wählen, die ja nach außen strahlen und sagen, ich schaffe das, ist überhaupt kein Problem. Dann wurde ich dann angesprochen von einer jungen Mama damals, die meinte, aber wie schaffen Sie das überhaupt? Also da habe ich wirklich festgestellt, dass ich vielleicht, es hätte mir mehr gebracht, wenn ich authentisch gewesen wäre. Ich hätte durchaus andere Zielgruppe gewinnen können und vor allem, ich hätte dazu beitragen können, dass, ja, dass man Politik mit anderen Rollen oder andere Bildern einfach verknüpft, ja, und zu einer Veränderung beitragen können. Aber nein, ich habe gedacht, ich muss diese Rolle annehmen, weil es das, was man von mir verlangt, ja.
Was macht denn jetzt euer Buch mit euch? Also ihr habt was geschrieben zusammen und ich denke, ihr werdet wahrscheinlich aus den Gesprächen nicht nur Negatives mitgenommen haben oder was ich ändern darf, sondern ich glaube, ihr habt bestimmt auch Hoffnung mitgenommen. Vielleicht erzählt ihr ein bisschen was hat euch Hoffnung geschenkt aus diesen Gesprächen, die ihr geführt habt?
Ich würde sagen, dass so viele Menschen bereit waren, mit uns zu sprechen. Damit hatte ich echt nicht gerechnet am Anfang. Ja, wir hatten erstmal unsere Liste mit unseren gewünschten InterviewpartnerInnen, aber dachten schon, Mensch, wir brauchen wirklich einen Plan B, wenn wir so viele Absagen bekommen. So kam es wirklich nicht. Also da bin ich auch sehr dankbar und froh, dass es so viele Menschen gibt, die auch bereit sind, öffentlich das Thema anzusprechen. Es gibt schon Hoffnung, dass es anders gehen kann. Wir merken auch nach der Ankündigung des Buches, nach der Veröffentlichung, dass Menschen sich auch bei uns melden, um eine Geschichte zu erzählen oder ja, über Strategien zu überlegen. Also da sehe ich uns auch in den nächsten Monaten schon unterwegs, auch in dieser Rolle, wo wir auch Parteien, Ortsverbände auch beraten können. Was kann man noch tun? Denn es gibt durchaus Ideen. Also das ist sehr motivieren. Wiederum ist es erschreckend, dass wir 2026 noch immer uns mit diesem Thema befassen müssen, dass es immer noch so gesehen ist, als ja jemand, der sich traut, über Belastungen in der Politik zu sprechen, dass man gedacht hat, was für eine mutige Person, ja, wir brauchen mehr solche Personen, das ist schon erschreckend. Aber wir arbeiten dran, ja, Tanas?
Auf jeden Fall. Das heißt, wie geht es jetzt für euch weiter? Du sagtest jetzt gerade schon, Cecile, dass ihr unterstützend tätig sein werdet. Was werdet ihr jetzt noch als nächsten Schritt machen?
Wir haben einmal diesen Auftrag, dass es dieses Buch ist nur so ein erster Schritt. Wir wollen auch wirklich mit dem Thema oder in dem Thema weiterarbeiten, Menschen begleiten und sensibilisieren für das Thema. Also das ist diese eine Ebene. Aber vielleicht auch diese persönliche Ebene. Ich merke wirklich, dass es bei mir dieses Buch was bewirkt hat. Ich konnte sehr viele Themen vielleicht auch für mich ein bisschen sortieren durch dieses Prozesses. Und wo ich wirklich jetzt Lust habe, mich wieder zu engagieren, wieder fort aktiv zu sein. Erst recht, ja, ich habe darüber mit meinem Mann gesprochen, er meinte, ja, wie kann es sein? Also er hat auch das Buch gelesen, wie kannst du darüber nachdenken, dich nochmal zu engagieren, nach allem, was in diesem Buch steht. Aber genau, weil es so ist, denke ich, es lohnt sich, was zu machen. Also ich gucke einfach so vielleicht in der Partei oder auf kommunaler Ebene, was es für Möglichkeiten gäbe, da ja, mich zu engagieren.
Tanas, und bei dir?
Mir geht's da wie Cecils Mann. Die Auseinandersetzung mit dem Buch hat mich wirklich etwas müde gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte auch so ehrlich sein, weil das Buch eben auch diese Debatte eben anstoßen soll. Wer macht's noch? Wer hat noch Kraft? Wer ist auch bereit, sich zu engagieren? Und tatsächlich wird's jetzt nach 13 Jahren wirklich aktiver politischer Mitarbeit bei mir dazu führen, dass ich mich eben auf der ersten Ebene, die Cecile erwähnt hat, einbringen möchte, mit dem Buch eben eine Möglichkeit zu schaffen, über politische Strukturen zu sprechen, Wege einfacher zu gestalten, Systeme besser zu machen, aber ich sehe mich da nicht in erster und auch nicht in zweiter und dritter Reihe, weil ich tatsächlich wirklich eine kleine Verschnaufspause von der aktiven Politik brauche. Aber das bedeutet nicht, dass ich ein weniger politisch denkender Mensch bin, ganz im Gegenteil. Ich glaube so sehr an die Demokratie, ich liebe unsere Demokratie und ich bin mir sicher, wenn wir alle irgendwie etwas dazu beitragen, ob es jetzt 1-2 Jahre sind, ob es über einen längeren Zeitraum ist, ob es Gesprächsdebatten sind oder auch einfach das Interesse an Politik, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben.
Es stimmt schon. Also ich meine, das war manchmal auch diese Ironie. Ja, wir schreiben ein Buch über mentale Gesundheit, über Belastung in der Politik und es gab ehrlich in den letzten Monaten so Zeiten, wo wir dachten, warum tun wir das? Ja, weil auch das lief bei uns nebenbei, neben der Arbeit, neben Familie, neben Verantwortungen und dann noch abends am Wochenende zu schreiben. Also wir waren auch teilweise sehr diese Rolle versetzt. Wir haben sehr oft wirklich verstanden, was die Menschen beschrieben haben. Ich weiß noch, als wir dieses Interview geführt haben mit Herrn Professor Dr. Hindricks, er ist Kardiologe in der Charité und er hat erstmal so beschrieben, diese Symptome, so Stresssymptome und was das mit dem Herzen macht und wir waren alle beide so, oh nee, das trifft doch alles zu, ja, was wir gerade fühlen.
Wir brauchen eine Sprechstunde, das war das.
Aber man merkt auch, dass dieses Thema ist so präsent, also nicht nur in der Politik, aber in so vielen Bereichen des Lebens, ja, das hat auch Tanas auch vorher angesprochen. Dieses Thema Ehrenamt, also man engagiert sich auf so viele Ebenen und auch da merken wir, wie viele Menschen einfach ja auch ihre Funktionen im Verein, sie aussteigen, weil auch das ist einfach zu viel, ja. Und ich spreche nicht von anderen Positionen, wo ja auch als Mütter, was man auch erlebt, wo da kann man einfach nicht quittieren, aber da ist natürlich auch dieses Thema mentale Gesundheit unglaublich wichtig, weil ja, also wir haben kaum alleinerziehende Mütter in der Politik, ja. Das ist auch ein weiterer Aspekt.
Und gleichzeitig merke ich bei euch beiden, dass euer Herz für die Politik und für die Demokratie schwingt und schlägt. Und diese Herztöne, die führen bei euch dazu, dass ihr am System arbeiten wollt. Jeder auf seine Weise, jeder nach seiner Fasson. Also mir hat sehr gut gefallen, A, jetzt dieses Gespräch, B, natürlich auch euer Buch. Und mich freut es, wenn ihr beide euch weiterhin mit so viel Herzblut auch einbringt in diese Gesellschaft. Wir sind auf der Zielgeraden zu unserem kleinen Podcast-Gespräch. Bevor ich jetzt so ein kleines Kaleidoskop starte, das ich immer am Ende des Podcasts mache, meine letzte Frage an euch, habe ich euch irgendeine Frage jetzt nicht gestellt, wo ihr sagt, Claudia, die hätte ich wahnsinnig gerne beantwortet und die hast du mir jetzt nicht gestellt. Das ist jetzt eure Chance, dass ihr jetzt nochmal sagt, das würde ich ganz gerne noch sagen. Gibt es etwas?
Ich habe für die Hörenden, Zuhörenden eine Frage, nämlich die Frage, warum engagiere ich mich eigentlich nicht oder noch nicht? Das bedeutet jetzt nicht, dass morgen alle aktiv werden sollen in der Politik, aber ich erlebe, dass oft diese Frage nicht gestellt wird und diese Frage aber eben auch wichtig sein kann, um sich eben Gedanken zu machen, ob überhaupt der Weg in die Politik ein Weg möglicher Weg sein könnte, weil wir brauchen viele Menschen in der Politik, passive Mitglieder, aktive Mitglieder, wie auch immer. Und ich finde diese Reflexionsfrage, warum engagiere ich mich nicht oder noch nicht, die finde ich, obwohl ich sie mir jetzt nicht stellen muss oder wie auch immer, würde ich gerne einfach in die Runde geben.
Und da wir eben das Gespräch fortführen wollen, auch gerne online haben wir auch eine Webseite, jetzt seit ein paar Wochen, www.politik-mentalegesundheit.de. Und da appellieren wir auch, also wir sind auch ansprechbar und wir sind auch sehr froh, wenn Menschen eben Geschichten mit uns teilen oder uns Fragen stellen oder einfach, dass wir auch noch mehr Einblicke bekommen, um ja, um vielleicht auch gute Praktiken zu sammeln und diesen Austausch zu ermöglichen auch.
Das klingt auch wunderbar. Ihr beiden Lieben, ich würde jetzt ganz gerne so eine Art Kaleidoskop machen, so nenne ich es zumindest. Das heißt, ich formuliere Sätze an und ihr dürft sie intuitiv, schnell und mit Herz und Hirn beenden, je nachdem, was euch dazu in den Sinn kommt. Seid ihr bereit? Darf ich dieses kleine Experiment starten?
Gerne.
Ja.
Gut. Cécile, Politik von morgen.
Politik von morgen ist kein Marathonlauf für die Zähesten, sondern ein Staffellauf für viele.
Anas, Gesundheit und Politik
gehören unmittelbar zusammen.
Cécile, Engagement in der Demokratie
ist das lauteste Schweigen, wenn es aufhört.
Tanas, last but not least, es ist an der Zeit,
über mentale Gesundheit in der Politik zu sprechen.
Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit, für den Austausch zu eurem Buch und dann sage ich einfach mal bis bald.
Bis bald. Dankeschön, Claudia. Danke.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?